Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nicht. Das ist ein Satz, wo mir sehr ist eingefahren vor ein paar Jahren, als ich das Buch von Johannes Hartl gelesen habe, einfach Gebet. Und der Satz, den konnte ich mir irgendwie merken. Und der Satz, der sieht so viel aus. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ich würde auch wahrscheinlich behaupten, die meisten würden den Satz mit mir unterschreiben und sagen, ja, genau so ist es. Aber ob es dann manchmal wirklich so einfach ist, wie es steht, oder ob es uns so ringfällt, das ist dann die andere Frage. Und mit tröstet es dann manchmal auch zu lesen von den Jüngern, dass es den Jüngern von Jesus auch gar nicht so einfach ist gegangen, manchmal mit dem Gebet. Wir steuern nämlich auf Ostern her. Und an Ostern ist Jesus, bevor er gekreuzigt wurde, ist wieder auferstanden, ist er in den Garten Gethsemane gebeten. Und dann steht, dass er seinen Jüngern gesagt hat, wachet, und er ist ein paar Schritte weiter zurück und ist dort gebeten. Er hat dort dann gebetet, eine Stunde lang hat er gebetet, und dann ist er wieder zurück zu den Jüngern und hat gesehen, sie sind alle eingeschlafen. Nachher sagt er, warum seid ihr eingeschlafen? Wachet, und dann sagt er sogar noch spezifisch, und betet, und sie sind wieder eingeschlafen. Also wir sehen auch für die Jünger, ist es nicht ganz so easy gewesen, das Gebetsleben wie zu pflegen. Und so ist es vielleicht für dich auch manchmal eine Herausforderung zu beten. Und gleich, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und ich weiss, so ein Satz, der mich auch immer wieder prägt, glaube ich gerade, alles, was sich lohnt, ist umkämpft. Alles, was kraftvoll und wertvoll ist, ist umkämpft. Und so ist vielleicht das Gebet auch manchmal umkämpft. Und ich glaube, dieser Kampf, der lohnt sich zu kämpfen, weil es lohnt sich, das Gebet zu beten. Und so wollen wir heute auch ein bisschen das Thema Gebet vertiefen. Und ich werde mit euch einladen. Esra 8 geht es nämlich genau um das Gebet. Und so ein bisschen nach dem Motto, wie der Paulus sagt, hey, gedenket an die Geschichte von Israel. Lernt von ihnen, vergesst nicht, wie es dem Volk Israel ist gegangen und macht nicht die gleichen Fehler. So wollen wir wie eintauchen in das Buch Esra, Kapitel 8. Und wir werden heute auch noch ein bisschen weitergehen und so eine kleine Vorausschau machen. Jetzt Kapitel 9 und 10, wo wir dann nächste Woche in der Fastengebetswoche wie daheim alleine lesen. Jetzt Kapitel 8, Vers 1 bis 14. Dort wird beschrieben, wie eine zweite Welle von Rückkehrern auf Jerusalem kommt, mit dem Esra. Der Tempel war mittlerweile gebaut, eingeweiht, und sie waren schon 80 Jahre dort. Und jetzt kommt nochmal eine Liste mit 16 Familienoberhäuptern. Im Schnitt waren es etwa 100 Männer, wenn ihr das hier leset. Und es gibt so irgendwie rund 1600 Männer. Wenn man Frauen und Kinder noch dazu nimmt, sind es um die 5000 Leute, die in dieser zweiten Welle zurückkommen. Es sind etwas weniger, als wir in Esra 2 lesen. In Esra 2 waren es etwa 40'000, 42'000 Leute gewesen. Also es kommt ein kleinerer Teil kommt nochmal zurück. Und man fragt sich manchmal schon, warum, ich lese euch das jetzt nicht alle vor, sind die all die Namen wie aufgeschrieben, warum sind all die Namen nochmal erwähnt. Und ich glaube, es ist eine ganz klare Aussage von Gott. Jeder Einzelmensch ist wichtig. Jede Familie ist in den Augen von Gott wie wichtig. Und das ist so ein Zuspruch für dich. Hey, du bist wichtig. Und darum erwähnt er sie dort. Und das ist so das, was in Kapitel 8 ist bis 14 die Namensliste ist. Jeder Einzelne ist wichtig. Und dann lesen wir Vers 21 bis 23. Am Kanal bei Ahava forderte ich die Versammelten auf, zu fasten und vor unseren Gott auf die Knie zu gehen. Wir wollten ihn bitten, uns und unsere Kinder mit unserem Hab und Gut auf der Reise zu beschützen. Ich hätte mich nämlich geschämt, den König um eine berittene Truppe zu bieten, die uns unterwegs vor Überfällen bewahren könnten. Denn wir hatten vorher zum König gesagt, unser Gott hält seine schützende Hand über allen, die ihm vertrauen. Doch wer sich von ihm abwendet, bekommt seinen Zorn zu spüren. So fasteten wir und baten unseren Gott um Bewahrung und er hat unser Gebet erhört. Es geht dort um die Vorbereitung dieser Reise. Sie haben wie gesagt, okay, jetzt können auch wir von Babylon wieder zurück. Ja, das war ein bisschen eine Reise. Die Reise wäre etwa 1500 Kilometer. Ezra 7, Vers 9 hat uns schon verraten, wie lange das die bevorstehende Reise ist gegangen. Es waren nämlich 4 Monate. 1500 Kilometer, also das ist bis etwa auf Rom, hat meine Frau gesagt. Also wenn wir jetzt Family Camp gehen würden laufen, müssten wir dann noch mal ein bisschen weitergehen. Also es ist relativ eine weite Strecke. Und sie sagen, hey, jetzt tun wir uns vorbereiten für die Reise. Jetzt wollen wir uns ready machen. Es ist ein bisschen außerhalb schon von Babylon gewesen, wo sie sich hier versammelt. Und das Interessante war, sie haben gesagt, wir wollen eben auf Jerusalem gehen, das Haus von Gott bauen, ihn anbeten. Und wo sie sich so versammelt haben, habe ich es noch so ein bisschen lustig gefunden, merken sie plötzlich, die Leviten fehlen. Die Lobpreiser fehlen. Wir haben zu wenig Lobpreiser, Leviten, die auf die Reise mitkommen. Dann haben sie 11 Männer nochmal zurückgeschickt und die 11 Männer sind zurück und die haben sage und schreibe 220 Leviten, Tempeldiener rekrutiert und geholt und die sind dann auch noch mitgekommen, also die sind noch dazugekommen. Kurzer Schwank zu Leviten, sie waren wirklich die, die für Musik zuständig waren im Tempel, sie haben den Priester geholfen, sie haben sich auch um Tempelgeräte gekümmert. Und da sind 220 Männer, haben sie da noch mal rekrutieren. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum haben sie nicht zurückgewählt? Warum haben sie die noch müssen rufen? Warum haben sie denen noch spezielle Einladung müssen geben? Es ist wahrscheinlich relativ nachvollziehbar. Die haben sich dort ein Leben aufgebaut. Die haben dort gewohnt, über Jahrzehnte. Die haben sich an etwas gewohnt, in einem fremden Land. Die haben Häuser gebaut. Die waren eigentlich wohl. Sie waren wahrscheinlich dort auch ein bisschen unabhängiger, weil sie Jobs hatten, sie haben Geld verdient. Die Leviten war es nämlich ein bisschen anders. Die waren dann als Tempeldiener auch eigentlich abhängig vom Zehnten vom Volk. Also sie hatten nicht so ein sicheres, safes Einkommen, wie sie sich das in ihrem Leben dort selber aufgebaut haben. Also sie alles müssen zurücklassen und neu anfangen. Und zudem war es so, dass die Lage in Jerusalem nach wie vor politisch nicht so stabil war. Wir wissen, der Tempel war gebaut, aber die Stadtmauer war noch nicht gebaut. Also es war nicht ein mega sicherer Ort. Aber trotzdem haben sie sich rufen. Und dann lesen wir eben, sie fasten, beten für einen Schutz. Sie sind auf die Knie gegangen, um sich vor Gott zu demütigen, steht an anderen Stellen. Im Luther sagt, sie demütigten sich. Was bedeutet demütigen? Es bedeutet, glaube ich, so die Abhängigkeit von Gott wie sichtbar zu machen. Und zu sagen, ja, wir vertrauen jetzt auf Gott. Jetzt können wir ja sagen, ja, eine Reise 1500 Kilometer, ja, 15 Kilometer pro Tag, auf 4 Monate, noch Sabbat haben sie auch noch gemacht, darum sind sie nicht ganz jeden Tag gelaufen, ist doch nicht so eine Sache. Aber jetzt müssen wir mal genauer hinschauen. 650 Zentner Silber, 100 Zentner an silbernen Gefäßen und 100 Zentner Gold, 20 goldene Becher, 1000 Tariken wert und 2 gute, eherne, kostbare Gefäße, rein wie Gold. Schon nur das Gewicht von dem Material waren etwa 30 Tonnen. 30 Tonnen Gold. Jetzt stell dir das mal vor. Du gehst mit 30 Tonnen Gold auf Rom von hier. 1500 Kilometer mit 5000 Leuten. Also das Gewicht war enorm. Der Betrag war immens. Es ist schwierig herauszufinden, was es heute etwa wäre. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Man könnte es wie auch vergleichen mit den Jahreslöhnen, die sie damals hatten. Oder mit der Währung. Ich wäre jetzt drauf gekommen, auf 250 Millionen bis 1 Milliarde wert hätte es gehabt. Aha, die Banker schmunzeln, oder? Das musst du dir mal vorstellen. Die haben eine Bank transportiert, oder? Die haben so viel Wert gehabt. Kein Wunder, haben sie gesagt, jetzt müssen wir beten. Und dann wäre es eigentlich auch kein Wunder gewesen, dass sie hätten gesagt, das Geld und die Spenden sie alle anvertraut bekommen vom Königshaus. Es wäre eigentlich ein kleines gewesen, dem König zu sagen, du lieber König, schenke uns eine militärische Truppe, begleite uns, damit das Geld sicher ankommt. Ich glaube, der hätte gesagt, ja, macht Sinn, oder? Wenn ich euch schon so viel Geld gebe, dann schaue ich auch, dass eine Elitentruppe das bewacht, dass das dann wirklich ankommt. Nein, das haben sie nicht gemacht. Sie sagen dort, sie haben sich nicht dafür gehabt zu fragen, weil sie ihm vorher gesagt haben, wir vertrauen auf Gott. Und so haben sie effektiv auf Gott vertraut. Und das ist eigentlich, wir würden wahrscheinlich, die Banker hier würden wahrscheinlich sagen, ihr seid naiv. So viel Geld durch eine Handelsroute mit Räubern, mit Banden, ohne bewachte militärische Truppen, haben sie das Geld, den Transport auf sich genommen. Und sie anstatt auf Militär vertraut, auf Gott vertraut. Und so haben sie sich vorbereitet und darum haben sie gebetet für Schutz, dass das Hab und Gut gut ankommt, dass sie nicht beraubt werden. Und ganz praktisch haben sie wahrscheinlich um Weisheit gebetet, wie stellen wir jetzt das gut an? Und wir sehen, dann, sie haben es verteilt auf 12 Priester. Das spricht einerseits für Priester, dass sie vertrauenswürdige Menschen waren und gleichzeitig haben sie alles genau gewogen. Das heisst, man muss den Priester auch gut auf die Finger schauen, dass das, was dann in Jerusalem, haben sie es nämlich wieder gewogen, wo im Tempel, dass sie genau hier schauen können, aha, ist wirklich alles abgekommen oder hat da irgendjemand etwas zwischendurch rausgenommen. Also sie sind ja sehr verwalterisch, vorbildlich mit dem Geld umgegangen und genau hergeschaut. Und das haben sie im Gebet vorbereitet. Jetzt kann man schon sagen, ja, es ist ein grösseres Ereignis gewesen. Ist ja logisch. Und gleich ist es cool, dass sie eben auch das grosse Ereignis so vorbereitet. Wie schnell sind wir, haben wir eine grosse Lebensveränderung und bereiten uns eben nicht so vor, wie es vielleicht auch richtig und gut wäre. Und das haben sie gut gemacht. Also da können wir wirklich viel von ihnen lernen. Die Reise hat dann gestartet. Am 12. Tag des ersten Monats brachen wir vom Kanal bei Ahava nach Jerusalem auf. Gott hielt seine schützende Hand über uns und bewahrte uns vor Feinden und Räubern. Das ist im 8.31. Alter, sehr gut. Der Videotechniker hinten hat vorhin euch die Stelle auch eingeblendet. Sehr gut. Und das wäre im Vers 31. Also Gott hat Gebet erhört, er hat sie beschützt. Und ganz schön finde ich, dann im Vers 35, wo er alles safe im Tempel war, nun brachten alle, die aus der Verbannung heimgekehrt waren, dem Gott Israels Brandopfer dar. Sie schlachteten für ganz Israel 12 Stiere, 96 Schafböcke, 77 Lämmer und 12 Ziegenböcke als Sündopfer. Was haben sie gemacht? Sie haben Gott danken gesehen. Und das finde ich ganz einen wichtigen Punkt. Wie oft beten wir für etwas und vergessen zu danken? Sie haben angehalten und gesagt, also jetzt lassen wir Gott danken sagen, dass er uns beschützt hat, dass er uns bewahrt hat. Und das ist ein ganz schönes Prinzip, das sie dort machen. Und ich glaube, das ist relativ ein Teil von dem Inhalt von Esra 8. Und was können wir davon lernen? Ich glaube wirklich, nimm dir wirklich Zeit, Lebensabschnitte gut vorzubereiten. Warum nicht mit Fasten und Gebet? Aber nimm dir auch nicht nur Zeit, die ganz grossen Sachen vorzubereiten. Vielleicht auch die kleineren. Das wäre für mich deine Ermutigung. Immer mal wieder Gott zu fragen, hey, was ist dran? Was ist nicht dran? Was soll ich tun? Wie siehst du das? Und dass wir das weise und gut vorbereiten. Vielleicht auch einander beraten, hey, wie würdest du, was mich sind? Dass wir einander dort auch helfen, so Vorbereitungen. Dass wir schlussendlich auf Gott vertrauen und demütigen und uns eingestehen. Ja, wir haben es nicht im Griff. Gott, beschützt du uns, bewahr du uns. Dass wir wirklich auch für unsere Familien, für unsere Freunde, für unser Umfeld, für unsere Sachen, wo wir drinstehen, einstehen im Gebet. Und am Schluss, dass wir vom Prozess nicht vergessen zu danken. Nach dem Motto Psalm 103, wo zum Beispiel steht, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Was er tut, beweist seine Treue. Den Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. 5. Mose 4,9 erinnert noch, ja, erinnert euch euer Leben lang daran und erzählt es euren Kindern und Enkelkindern. Das Volk Israel war ein Volk der Generation, also hier über Generationen die Geschichten erzählt, was Gott gut hat da. Sie haben es oft selber nicht erlebt. Und sie haben oft nur von dem gelebt, was der Gott von den Generationen bei den Vorfahren hat da. Und ich glaube, dass da drin wird ein weiterer Schatz so wie uns liegen, dass wir gut einander erzählen. Schon nur in den Familien, wie Gott in unseren Familien hat gewirkt. Wie Gott bei unseren Eltern hat gewirkt, bei unseren Grosseltern hat gewirkt. Wie Gott in unserem Leben wirkt und dass wir das wieder unseren Kindern weitergeben. Ich glaube, Gott ist ein Gott von der Geschichte. Und das ist etwas, was wir vom Jüdischen noch mehr lernen dürfen, die Geschichten zu erzählen, zu danken und das vielleicht sogar über Generationen her. Und ich habe noch selten Geschichten gehört, die über mich, also weiter rausgehen als mein Grossvater. Aber auch mein Grossvater hat von seinem Vater und weiter raus Sachen erlebt, wo Gott hat gewirkt. Aber wir wissen es gar nicht, weil wir es nicht erzählen, weil wir es nicht aufschreiben, weil wir es nicht irgendwie archivieren. Und ich glaube, das wäre so etwas, wo ich mich auch dahinter setze und immer mehr auch Interesse habe an dem Geschichte, wo, an dem, was Gott bei uns Familien hat da. Darum ermutige ich dich, dass du nicht vergisst, zu danken. Ist, glaube so auch ganz praktisch. Schreib Gebetsanliegen auf. Und dann kannst du immer wieder mal zurückschauen über deine Gebetsliste gehen und plötzlich siehst du, das sind ja Sachen, die erfüllt wurden. Sachen hat Gott erhört. Aber wenn wir es manchmal nicht aufschreiben, vergessen wir, wie zu danken. Und als Beispiel habe ich so gerade gemerkt, Anfangs Jahr nehme ich dann manchmal so meine mehreren Jahresbüchle zur Hand und schaue noch ein bisschen weiter zurück. Und ein Anliegen, das ich gleich immer mal wieder dafür habe gebetet, ist für meinen älteren Bruder, dass er eine Frau findet. Und dann habe ich letztes Jahr festgestellt, hey, wir haben Hochzeit gefeiert. Den Sommer. So, wow, stimmt. Hey, ich habe für das immer mal wieder gebetet. Und jetzt ist es passiert. Und das ist etwas mega Schönes, was wir so schnell eigentlich auch vergessen. Und dann sagen wir, ja, Gott wirkt nicht. Wir erleben Gott nicht. Ja, Gott erhört unsere Gebete nicht. Aber eigentlich haben wir es einfach nicht gesehen. Ich werde mit euch weiter reingehen in Esra 9 und 10, wo wir dann nicht mehr Predigt dazu werden hören, sondern wo wir in der nächsten Zeit dann werden den Hei selber vertäufen. Und dort ladet, oder sehen wir ein Bild, so von, wie wir eben ohne Buß, Gebet, Umkehrprozess in unserem Leben gehen können. Und ich werde mit euch versuchen, das ein bisschen aufzuzeigen. Was der Esra für einen Prozess von Buß, Umkehr ist gegangen, den wir, glaube ich, auch lernen können für unser Leben. Und ich lese Esra 9 wäre jetzt das. Esra 9, Vers 1 bis 2. Und ich glaube das nicht, das habe ich auch nicht mitgebracht, aber ihr habt ja eure Bibeln mitgebracht, die ihr mitlesen könnt. Nach einiger Zeit kamen führende Männer Israels zu mir und berichteten. Also sie sind zurückgekommen, dann ist wahrscheinlich wieder eine Zeit vergangen. Das Volk, die Priester und die Leviten haben sich mit anderen Völkern im Land eingelassen, die abscheulichen Götzen dienen. Junge und ältere Männer von uns haben Frauen der Kanaaniter, Hethiter, Persiter, Jebusiter, Ammoniter, Moabiter, Ägypter und Amoriter geheiratet. So hat sich das heilige Volk Gottes mit diesen Völkern vermischt. Allen voran die führenden Männer und Beamten. Also der Esra wird darauf hergeklopft und es wird ihm gesagt, hey, wir haben das Problem. Damals war es wie eigentlich klar gewesen, dass man nicht jemanden heiratet aus einem anderen Land. Es ist schon in der Tora im Gesetz, in der väterlichen Weisung Gottes, in den ersten 5 Büchern Mose beschrieben gewesen. 5. Mose 7, 1 bis 4. Geht keine Ehen mit ihnen ein, verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen und nehmt ihre Töchter nicht als Frauen für eure Söhne, sonst werden sie eure Kinder dazu führen, dem Herrn den Rücken zu kehren und anderen Göttern zu dienen. Also wir werden da konfrontiert mit dem Thema Mischehe mit anderen Völkern. Es wird aber auch relativ deutlich, was das Hauptproblem von dem ist. Und das Hauptproblem ist eigentlich die Angst, dass andere Götter, fremde Religionen, fremde Sitten jetzt in das Volk Israel hineinkommt. Wir sehen, dass es wird erwähnt, also die Angst ist wie so, da kommt eine Frau, eine Ehe und jetzt bringt die Götze von ihrer Religion mit. Und jetzt wird es plötzlich ein Teil vom Volk Israel. Wir denken jetzt vielleicht, ja, das ist jetzt nicht so tragisch, aber der Esra hat natürlich gewusst, genau das ist jetzt das Problem gewesen, dass wir überhaupt in die Gefangenschaft nach Babylon sind gekommen, die fremden Götzen. Und jetzt leuchten bei ihm natürlich die Warnglöckchen, sagen, stopp, das müssen wir stoppen. Und vor allem müssen wir stoppen, weil es sind nur die Elite, es sind nur die führenden Priester, es sind nur die Vorbilder, die das gemacht haben. Und seht, hey, bekennt, das ist ein erster Schritt. Er hat die Sünde erkennt. Er hat wie gemerkt, hey, da ist etwas nicht gut. Das ist etwas nicht richtig. Es war ein Treuebruch gegenüber dem Gebot von Gott gewesen. Das heilige, ausgesonderte, spezielle Volk war jetzt in Gefahr, die Identität zu verlieren, weil da Schritt für Schritt andere Götze, andere Kulturen sind vermischt worden. Und es ist einfach schlussendlich, wenn man darauf her schaut, merkt man schon, ja, wenn zwei Religionen aufeinander prallen, dann kann man schon sagen, ja, der lebt vielleicht das und dieser lebt das, aber spätestens bei den Kindern entscheidet sich, wie geht es jetzt weiter? Übernehmen sie jetzt den Glauben von Vater, übernehmen sie den Glauben von Mutter oder machen sie irgendein Gemix, wo sie beides so ein bisschen von beiden Seiten zusammennehmen. Das erleben wir auch heute in der Gesellschaft oft, wo irgendwie zwei Religionen zusammenprallen und bei den Kindern entsteht dann irgendwie ein Mix von dem. Und das war die Angst gewesen. Und dort haben sie gesagt, hey, das müssen wir ändern. Und das war ja Esra sein Anliegen gewesen. Esra 7,10, Esra richtete sein Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu erforschen und danach zu tun und Gebote und Recht in Israel zu lehren. Und er hat sich verpflichtet gefühlt, der zu sagen, hey, wir haben ein Problem. Er hat Sünde erkannt. Seine Reaktion war der zweite Punkt. Er hat Trauer darüber. Er hat sich die Kleider zerriffen. Er war betroffen. Er hat fast nicht glauben, dass das passiert ist. Er hat sich demütigt. Er hat Reue erwiesen. Ich lese euch den Vers Esra 9, 3 bis 4. Als ich das hörte, zerriss ich entsetzt mein Gewand, riss mir Haare vom Kopf und aus dem Bart und sank zu Boden. Wie betäubt saß ich da bis zur Zeit des Abendopfers. Inzwischen hatten sich viele bei mir versammelt. Sie hatten große Angst davor, wie der Gott Israels die Ehe mit Götzendienern bestrafen würde. Kurzer Hinweis. Dass ich keinen Bart mehr habe, hat nichts damit zu tun. Genau. Einfach, dass das klargestellt ist. Ich habe mir nicht ausgeschrieben aufgrund von der Sünde vom Volk. Aber er war so entsetzt gewesen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Er hat wie Reue angefangen, er hat Trauer darüber. Er war zerstört, er konnte es nicht glauben. Und er hat sich sogar identifiziert mit der Schuld. Er war ja eigentlich nicht direkt betroffen gewesen, aber es hat ihm wehgetan. Er hat gesagt, Scheibe, meine Familie hat gesündigt. Meine Familie hat sich eigentlich ein bisschen von Gott abgewendet. Und dann geht er in den nächsten Punkt, der Vers 5. Er hat gefastet, er hat betet, er hat sich demütigt. Wir lesen das so. Zur Zeit des Abendopfers, also wo er es gehört hat, er einfach mal auf einen ganzen Tag einfach ist er auf den Knien und war entsetzt und hat Reue darüber da, hat gerannt. Und zur Zeit des Abendopfers stand ich auf, in meinen zerrissenen Kleidern kniete ich nieder und betete mit erhobenen Händen zum Herrn, meinem Gott. Er hat dann nochmal einen Schwank zurück gemacht und zwar hat er dann, oder einen Schwank zurück, nein, stimmt nicht, er hat dann ganz bewusst die Sünde benennt. Er hat dann nicht gesagt, ja, es ist einfach nicht gut, wie mein Volk hat das, sondern er hat benennt, was das Problem ist. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, das immer wieder auszusprechen. Das ist dann in Vers 6 bis 7. Mein Gott, ich schäme mich und wage nicht, mein Gesicht zu dir erheben. Welch schwere Schuld haben wir auf uns geladen. Der Berg unserer Sünden reicht bis an den Himmel. Schon unsere Vorfahren haben deine Gebote missachtet und so ist es bis heute geblieben. Darum sind wir auch immer wieder fremden Herrschern in die Hände gefallen. Sie haben uns, unsere Könige und Priester, getötet, verschleppt, ausgeraubt und Schimpf und Schande über uns gebracht. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Also er bekennt das Problem. Er bekennt die Schuld, die Sünde. Und dann finde ich einen schönen Moment. Es ist irgendwie so ein bisschen hoffnungslos, es ist nicht traurig, aber nachher malt er sich Gottes Gnade bewusst. Es kommt nach einem Abschnitt, Vers 6 und 7. Mein Gott, nein, das habe ich gelesen, Vers 8 und 9. Herr, unser Gott, du hast uns für kurze Zeit deine Gnade erwiesen. Oder sie leben ja gerade jetzt in einer Zeit, wo sie Gottes Gnade erleben, wo sie wieder zurückkommen, wo sie wieder in ihre Heimat kommen. Und er benennt das als Zeit der Gnade. Einen Rest unseres Volkes hast du aus der Gefangenschaft entkommen lassen und hierher in die Heimat gebracht, wo dein heiliger Tempel steht. Darum können wir uns wieder freuen und wieder aufatmen, obwohl ein anderes Volk uns noch regiert. Wir stehen unter fremder Herrschaft, aber du hast uns nicht verlassen. Du hast uns nicht verlassen. Du hast uns sogar die Gunst der persischen Könige verschafft. Darum konnten wir ein neues Leben beginnen und deine zerstörten Tempel wieder aufbauen. Du hast uns in Juda und Jerusalem Sicherheit geschenkt. Also er macht sich Gottes Gnade bewusst und erinnert, hey Gott, du bist ein gnädiger Gott und seine Hoffnung ist schon bitte bis uns auch wieder gnädig. Jetzt kommt es nochmal ein kleiner in Vers 14, macht er nochmal so ein Bekenntnis und dann kommt wieder der Umkehrprozess, wo er sagt, ja, aber jetzt müssen wir etwas ändern. Er bekennt nochmal die Schuld, ich lese euch das nochmal vor, Esra 9, 14 bis 15. Wie konnten wir, also nach dem Gnadenbericht, sagt er, wie haben wir auch nur können? Warum sind wir so blöd gewesen? Wie konnten wir nur aufs Neue deine Gebote mit Füßen treten und uns mit diesen heidnischen Völkern einlassen? Muss dich da nicht der Zorn packen, bis du uns ganz vernichtet hast, bis niemand von uns mehr übrig bleibt? Herr, du Gott Israels, du bist gerecht. Du hast uns den Rest deines Volkes gerettet. Doch jetzt stehen wir als Schuldige hier und können nicht vor dir bestehen. Also sie gestehen mal ein, wir sind schuldig vor Gott. Und jetzt muss sich etwas ändern. Und das ist dann das, was eigentlich in Esra 10 zusammenfassend nochmal kommt. Und in Esra 10, Vers 16 bis 18, machen sie fest, sie entscheiden sich, dass sie umkehren wollen. Esra 10, 2. Während Esra vor dem Tempel kniete und Gott die Schuld seines Volkes unter Tränen bekannte, sammelten sich sie um ihn viele Männer und Frauen, Kinder aus Israel. Auch sie weinten heftig. Ja, wir sind unserem Gott untreu geworden, weil wir heidnische Frauen geheiratet haben. Doch auch jetzt gibt es für Israel noch Hoffnung. Lasst uns mit unserem Gott einen Bund schließen und schwören, uns von den heidnischen Frauen und ihren Kindern zu trennen. Wir werden tun, was du und die anderen, die Ehrfurcht vor Gottes geboten haben, uns sagen. Das Gesetz des Herrn muss befolgt werden. Also sie entscheiden sich dort, hey, wir trennen uns von dem. Und was für eine heftige Geschichte, oder? Sie haben sich getrennt von diesen Beziehungen und gesagt, hey, wir kehren um und jetzt ändern wir unser Leben und wir sagen neu, wir setzen auf Gott, wir halten uns an die Gebote von Gott. Das war tough, das war heftig. Und dann sehen wir in Esra 10, der letzte Punkt oder einer der letzten Punkte, dass sie wirklich das durchgezogen und dass sie das umgesetzt und eine Lebensänderung gemacht haben. Doch die Israeliten setzten ihren Beschluss in die Tat um. Der Priester Esra wählte einige Sippenoberhäupter aus, die alle Fälle untersuchen sollten, in denen jüdische Männer nicht jüdische Frauen geheiratet hatten. Am ersten Tag des 10. Monats begannen sie damit und am ersten Tag des 1. Monats waren sie fertig. Es folgte ein Verzeichnis der Männer, die mit heidnischen Frauen verheiratet waren. Sie gaben ihre Hand darauf, sich von diesen Frauen zu trennen und brachten je einen Schafbock als Schuldopfer dar. Also sie haben das wirklich durchgezogen. Und die Hand darauf gegeben, ist wie ein öffentliches Bekenntnis gewesen, dass sie die Frauen entlassen. Zudem haben sie ein Schuldopfer gebracht. Also das heisst, sie haben sich auch ganz persönlich eingestanden, wir haben Schuld begangen. Es ist nicht einfach der Esra, der gesagt hat, hey, ihr solltet, sondern sie haben das selber gemacht. Sie haben selber Buss, Umkehr gemacht. Sie haben es sogar so ernst genommen, dass sie eben, die Wiederherstellung ist abgeschlossen und kontrolliert worden. Also sie haben genauer hergeschaut. Drei Monate lang haben sie überprüft und sind jedem einzelnen Fall nachgegangen. Es waren etwa 116 Fälle gewesen. Jetzt sehen wir, ja, das ist eigentlich theoretisch ist es eine sehr Minderheit von diesen 1500, 1600. Und gleich sind sie jedem Einzelnen nachgegangen. Und wenn wir so ein bisschen anschauen, sie haben sich ganz viel Zeit genommen eigentlich auch für den schwierigen Prozess. In meinen 116 Fällen in 3 Monaten. Das heisst, sie haben pro Tag, weil sie auch wieder den Sabbat gehalten und das Hoffen jetzt, haben sie so 1 bis 2 Fälle besprochen und angeschaut, wie machen wir jetzt das wirklich. Also sie haben das überprüft. Ich habe mich gefragt, ja, warum sind denn die Namen alle genannt und aufgelistet? Einerseits war es auch ein Ausdruck von Transparenz, wo ich gesagt habe, ja, wir übernehmen die Verantwortung, wir ändern jetzt unser Leben, wir tun echte Buße und die Veränderung war sogar öffentlich nachvollziehbar. Sie sind zu dem gestanden. Man muss auch sagen, nicht alle waren von Anfang an bereit, das zu machen. Die aufmerksamen Leser haben gesehen, in Esra 10, 15, da wird von 2 berichtet, von den 116, der Jonathan oder Jesaja. Und die haben einfach Widerstand geleistet. In der Liste von den ausländischen Frauen sie sind sie nicht aufgeführt. Das heisst, es muss gar nicht unbedingt sein, dass sie betroffen hat, sondern dass sie einfach gesagt haben, wir finden das nicht gut. Wir sind gegen das. Es kann auch sein, dass sie anderer Meinung waren, weil sie gesagt haben, du, halt, das gibt dort auch noch andere biblische Diskussionen, die wir führen könnten. Zum Beispiel der Prophet Malachi sieht, dass Gott Scheidung nicht will. Und wie es am Anfang von der Schöpfungsgeschichte auch war, hey, scheidet nicht, bis dass der Tod euch scheidet. Also es kann gut sein, dass die sich aufgestanden sind, halt, das ist nicht richtig, was ihr da macht. Wir wissen es nicht genau, wie die Geschichte mit ihnen ist ausgegangen, weil es nicht erwähnt wird. Und dort sehen wir, es hat auch eine Kontroverse gehabt mit dieser Scheidung. Also es war nicht ganz einfach gewesen, weil eben 1. Mose 2,14, Plan von Gott, ursprünglicher Plan, lebenslange Ehe. Dann sehen wir, der Mose hat dann irgendwie gemerkt, es geht doch nicht ganz. Hat dann das Ganze ein bisschen versucht zu regeln mit der Möglichkeit von einem Scheidenbrief. Der Esra sagt jetzt in dem Fall auch, ja, scheidet euch, trennt euch. Natürlich aufgrund vom Götzendienst und aufgrund vom Vorbild. Aber der Male oder der Prophet hat auch gesagt, hey, dass Gott Scheidung nicht will. Und Jesus hat das Ganze auch eigentlich wieder verschärft. Und hat auch wieder gesagt, hey, in Matthäus 19, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also es ist ein riesengroßes, herausforderndes Thema und eben, wir können jetzt da auch nicht genauer darauf eingehen. Eine riesige Geschichte. Nehmt euch auch selber mal Zeit, Gedanken über das zu machen. Aber so ist das Ganze wiederhergestellt worden. Und eigentlich sehen wir, etwas Interessantes, es ist eigentlich ein kleiner, ganz ein kleiner Vorschatten auf das, wo Jesus ist. Der Esra war absolut kein Erlöser, aber er war eigentlich ein gerechter Mensch. Ihn hat eigentlich die Schuld nicht betroffen, aber er hat den Prozess wie geleitet und hat, wie gesagt, und hat sich mit dieser Schuld vom Volk identifiziert. Und hat gesagt, ich bin schuldig, obwohl dass er nicht direkt ist betroffen war in diesem Fall. Und er ist für das Volk eingestanden und hat gebetet und gesagt, hey, Herr, bist uns gnädig, vergib uns unsere Schuld. Und er hat es geschafft, wie das Volk zur Umkehr zu führen. Der Unterschied natürlich zu dem, was Jesus Christus hat gemacht hat, ist sehr gross. Jesus war schuldlos, aber er hat die Schuld von der Menschheit dann selber getragen. Und das ist so der Prozess, den ich wie glaube, wo wir in unserem Leben auch immer wieder gehen können. Manchmal gehen wir wahrscheinlich zu schnell, manchmal braucht es mehr Zeit, dass wir anfangen, überhaupt herzuschauen. Überhaupt Gott eine Chance geben, herzuschauen, wo sind vielleicht Sachen in unserem Leben, die nicht gut sind. Dann reue dich und sagen, es tut uns leid. Wir grennen darüber, über die Taten, die wir vielleicht gemacht haben. Und wir kehren um. Wir tun Buße, wir beten um Vergebung. Aber dort ist nicht fertig, sondern wir nehmen es ernst und verändern unser Leben. Wir fangen unser Leben ändern und sagen, so kann es nicht weitergehen. Und zeigen das auch mit unseren Taten, mit unserer Lebensänderung. Und so glaube ich, dass jetzt oftmals gerade in so Buße, Umkehr, Vergebungsprozessen sind wir ja nicht nur schuldig gegenüber vor Gott, sondern auch gegenüber von Menschen. Das kommt jetzt hier wird dort nicht so betont, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch dort mit Menschen Prozess gehen, dass wir bekennen, bereuen, natürlich zuerst irgendwo mit Gott um Vergebung bitten, in Sachen, wo wir merken, das ist nicht gut in unserem Leben. Und ihn bitten, dass er uns unsere Schuld vergibt. Aber es ist oft dort nicht erledigt, sondern es gibt dann oft Verletzungen, wo wir auf einen Menschen zugehen müssen, wo wir uns bei Menschen müssen entschuldigen müssen und wir sagen, hey, es tut uns wie leid. Wo wir Menschen schuldig geworden sind, wo wir Menschen müssen um Vergebung bitten und nicht einfach nur Gott. Und wo dann auch wieder ein Prozess kommt von Wiedergutmachung, von Lebensänderung oder eben von vielleicht auch, dass wir sagen, hey, wir müssen falsche Aussagen oder Sachen, die wir über Menschen sehen, wiedergutmachen und die Wahrheit aussprechen, Aussagen korrigieren, Vertrauen wieder aufbauen. Eben handeln und vor allem handeln in dem Sinn, dass wir unser Leben ändern mit Gottes Hilfe, dass der Prozess nicht wieder wiederholt wird. Und das ist so das, was ich euch auch vor allem einladen möchte, wenn wir in eine Gebets- und Fastenzeit hineingehen, dass wir in unser Leben heranschauen und die Prozesse von Buß, Umkehr tun. Wir in Daniel 9 ist es schon genau um das gegangen. Lustigerweise in Esra 9 geht es genau um das. Und es wird dann nochmal um so einen Prozess gehen in Nehemia 9, wo, glaube ich, immer wieder ein Thema sein soll, dass wir unser Leben heiligen, dass wir die Buß-, Umkehr-, Vergebungsprozesse gehen. Und wir haben damals auch gesehen, als GL, wo wir über Daniel 9 geredet haben, dass wir auch als GL genau wie her schauen und überlegen, hey, wo haben wir, wo ist es für uns vielleicht dran, Buß zu tun, umzukehren, Vergebung auszusprechen. Wir haben das dann auch euch eingeladen, auf uns zuzukommen, wenn ihr Sachen auf dem Herz habt, wo ihr wie findet, dann müssten wir als Gemeinde vielleicht Buß umkehrt tun. Da ist nicht viel gekommen, aber wir haben uns vor allem als GL auch überlegt, wo müssen wir als Leitung Buß tun, wo müssen wir als Leitung umkehren. Wir haben in einer erweiterten Gemeindeleitung mal zusammen darüber geredet, wir haben im Kernteam darüber geredet, über GL, und sie zu ein paar Punkten kommen, die wir jetzt einfach wie machen wollen und wir sagen, hey, da wollen wir als Leitung einen Buß tun, stellvertretend als Leitung Buß tun, wo Sachen sind schief geladen, schief sind gegangen. Vielleicht betrifft es nicht einmal nur uns, die jetzt aktuell der Gemeindeleitung sind. Vielleicht sind so Sachen, wo unsere Vorfahren oder wo Leute vor uns, wo Sachen sind passiert, die nicht gut sind. Und da wollen wir ganz offen und ehrlich einfach Buß tun. Wir haben versucht, so drei Bereiche ein bisschen zusammenzufassen, wo wir darüber geredet haben. Und ich bitte doch wirklich auch die von der GL, die heute da sind, dass ihr schnell mit vorkommt, dass wir so das so stellvertretend wie können sichtbar machen und wir sagen, hey, wir nehmen das ernst. Und das tut uns auch leid, auch wenn es uns vielleicht zum Teil wie beim Esra auch gar nicht gleich betrifft. Wir haben so drei Themengebiete aufgeschrieben. Und das eine ist, wo wir Buß tun für Personen, die wir als Leitung haben verletzt. Für Personen, die verleitet sind, verletzt worden. Vielleicht in dem, weil Druck ist übergekommen, weil wir Menschen haben überfordert, weil wir Menschen nicht haben gesehen, weil wir Menschen nicht haben gehört, weil wir zu wenig gut zugelassen haben, sind ganz bestimmt Verletzungen entstanden. Und dort wollen wir einfach wie Buß tun und wie sagen, hey, das tut uns leid, es macht uns traurig und wir bitten euch um Vergebung. Dort, wo wir Menschen haben verletzt, dort, wo wir Menschen Unrecht haben getan, dort, wo wir Menschen überfordert haben. Das ist das eine. Das zweite ist, und das ist für uns auch schwierig, weil vielleicht die Leute jetzt auch nicht da sind, dass wir Buß tun gegenüber Personen, die irgendwie keinen Platz oder Anschluss gefunden haben in unserer Kirche. Auch aufgrund von Verletzungen, weil sie verletzt wurden von der Kirche. Vielleicht von Aussagen, die sie gemacht wurden, wo wir gar nicht so gemeint haben, vielleicht auch von uns als Gemeindemitglieder, wo wir einfach Sachen gesehen haben, die bei anderen hat verletzt und wir es nicht einmal gemerkt haben. Und das Fazit ist vielleicht dann, heute sind sie nicht mehr hier in der Kirche. Und das macht uns wirklich traurig und das tut uns wirklich leid, dass Menschen nicht mehr da sind, die eigentlich hier dazugehören. Und dann wollen wir um Vergebung bitten. Als Leitung, als Gemeinde. Es tut uns weh. Und das Dritte ist, dass wir auch gemerkt haben, dass wir Buß tun,
gegenüber von der älteren Generation. Und zwar, wo wir vielleicht manchmal in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten oder Jahr 20 oder was auch immer, manchmal Sachen vielleicht schnell und rücksichtslos einfach verändert und euch sie übergangen. Wo man euch zu wenig wertschätzt, wo einfach zack vorweg und gar nicht Bedeutung in der Sache, die ihr aufgebaut habt, verstanden, wo einfach zu schnell waren, euch sie übergangen, euch verletzt haben. Wo der, das tut uns leid und bitte euch um Vergebung. Und wir werden jetzt einfach noch zehnmal, oder das, ihr könnt sagen, wer von euch auch noch für das beten will, ich will auch für das beten. Das heisst auch nicht, dass unsere Vorgänger alles falsch gemacht haben, sondern wir verstehen uns als Teil von dem. Und wir verstehen uns auch als Teil und wissen, hey, wahrscheinlich werden wir auch wieder Sachen falsch machen, ohne dass wir es sogar merken. Und gleichzeitig werden wir euch einladen, wenn jetzt etwas von diesen drei Sachen, wie euch wie betrifft, und wir merken, hey, ja, da war eine Verletzung da gewesen, kommt doch auch noch auf uns zu, dass wir dort einander umnehmen können, einfach nochmal beten, dass so Versöhnung passieren kann. Und so wollen wir miteinander wie immer wieder umgehen und reins Herz machen, auf so Prozesse gehen. Und wir wollen uns auch Mühe geben, genau die Sachen zu ändern, dass wir die Fehler, die dort vielleicht passiert, wo wir zu wenig gelassen oder zu schnell waren, dass wir das so ernst nehmen und auch reflektieren als GL, dass wir auch besser werden und uns weiterentwickeln, dass wir einfach Jesus immer ähnlicher werden. Aber vielleicht bist du, ja, oder auch hast du sonst irgendetwas, was ich jetzt nicht aufgezählt habe, dann komm bitte auf uns zu. Wir haben natürlich auch versucht, mit den Personen, wo wir Sachen wissen, Gespräche zu führen, auf sie zuzugehen und genauso Prozesse zu gehen. Hättest du mir noch das Mikrofon, das jemand von euch noch beten? Und Jesus, ja, es tut uns wirklich leid für die drei Sachen, die wir haben aufgezählt haben, dass wir als Leitung in den letzten Jahrzehnten manchmal Personen einfach verletzt haben, dass wir Personen nicht gesehen haben, dass wir Personen überfordert haben, dass wir zu viel verlangt haben von Personen oder dass wir Personen nicht gehört haben, die etwas Wichtiges waren, dass wir es einfach ignoriert. Und ja, wir wissen, wir niederknien und wir sagen, wir tun Buße, es tut uns wie leid, gerade gegenüber den Personen, die wir verletzt haben. Und es tut uns auch leid, wo wir als Gemeinde, als Gemeinschaft Personen haben ausgrenzt oder einfach Personen hier Sachen erlebt, die dazu geführt haben, dass sie nicht mehr hier sind. Danke, dass du dort uns vergisst und bitte geh du diesen Personen nachher und schenkst du, dass so dort darf Versöhnung passieren, dort, wo es noch nötig ist. Und ja, Vater, so wollen wir einfach wie die Buße tun und so sagen, wir nehmen es ernst, wir wollen genau heranschauen und wir wollen so Prozesse nicht nur heute gehen, sondern immer wieder gehen und einfach dir ähnlicher werden und unser Leben ändern, dass du schlussendlich verherrlicht wirst. Im Namen Jesus.
Wir wollen kommen, bis du von dir, von der ganzen Gemeinde, für da, wo wir Menschen nicht geschützt haben, von Sachen, die sie gesagt wurden, von vorne, wo wir die Sachen haben, als Leitung sie hergestanden sind, so nett, wo wir es nicht geschafft haben, Familien hinter dran zu schützen, wo dann wie eine Wucht abbekommen von Konflikten, die sie gar nicht involviert waren. Ich bitte dich vor allem für alle für Kinder, wo sie in Konflikten sind verletzt worden, die wirklich nichts damit zu tun haben. Was schwierig ist, den Weg vom Glauben zu gehen. Was schwierig ist, die nachher zu folgen, weil wir das deiner Vertreter hier auf Erde einfach versagt haben. Ich bitte dich für Gnade. Gnade für all die. Für all die Schwachen. Und Gnade für uns, dass wir wirklich besser handeln können. Dass wir mit Weisheit können handeln können, mit Liebe und Nachsicht. Ich bitte dich um Vergebung. Dass du mit dir herrliche Kraft wieder hast.
Mhm. uns verraten Menschen und mit ihrer Herrlichkeit begegnen sind. Wir brauchen es so sehr, dass du nicht zeigst, dass du dich offenbarst, dass du bei uns herumfindest, wo du dich wirklich zeigst und verherrlichst. Dass du das so leben und in deinem Weg sind gestanden. Was nicht möglich war für dich. Und wir werden wirklich, dass du einfach gnädig bist und wenn ein Mensch einfach wirklich nach dir ist, dass du so in dein Herz einziehst, dass sie nicht wegen Fehler, die wir gemacht haben, einfach dir noch begegnen können, sondern dass wir wirklich dürfen dich finden, Jesus, so wie du bist und wie ich immer du bist.
Wir haben den Buß für alle Verletzungen, für alle Sünden und Fehler, die wir haben. Egal mal als Leiter, als solche, die Verantwortung tragen, als solche, die Macht tragen oder haben, dass wir die Macht haben missbraucht und andere haben kleiner gemacht, als sie sind. Und schlecht eben halt über den Buß, über diese Sachen, die Menschen müssen erleben. Sei es nur durch schlechte Gedanken, die wir über sie haben. Menschen, die wir nicht als wertvoll oder gleichwertig anschauen. Wir tun Buße und kehren um und sagen, wir wollen es nicht mehr.
Ja.
Wir wollen es nicht. Wir wollen wirklich einfach dir begegnen und dich sehen. Und auch das sehen, was du in die Menschen hineingelegt hast, was du hast geschaffen. Jedes Einzelartig ist im Beten wirklich gerade besonders für die Schwachen. Für die, die sich selber nicht zutrauen, dir nachzufolgen, weil sie das Gefühl haben, sie genügen dem nicht, was wir hier vorgeben. Sie dürfen dir begegnen, in deiner grossen Gnade und dürfen mit uns zusammen dich anbeten. Und nahe mit dir sein, weil sie würdig sind, dir zu begegnen, nicht weil sie alles haben gut gemacht, sondern weil du treu bist und Sünden vergisst, weil du gnädig bist und Schuld tragen hast und die Schuld abgelöst hast. Danke, Jesus. Dass wir von dir dürfen umkehren, ein neues Leben leben und anders dürfen miteinander umgehen, genau wo in Schwachheit. Dass wir miteinander die Schwachen tragen, dass wir miteinander ein Zeugnis sind, wo die Welt darf sehen, dass wir deine Jünger sind, weil wir die Liebe untereinander haben. Und wir wollen uns ausstrecken nach dem, dass wir noch viel ein stärkeres Licht dürfen werden in dieser Welt, weil wir die dürfen haben und weil wir so einen Umgang wollen haben miteinander, wo wir einander sehen. Wo wir
miteinander dir zulaufen
und einander tragen. Danke, Jesus.
Ja, und so bitten wir dir, Jesus, wirklich um Heilung und Wiederherstellung für Personen, die verletzt sind, dass du eingreifst, dass du Veränderung schenkst und dass du auch unsere Herzen immer wieder veränderst. Dass wir dir die Prozesse dürfen gehen, die nötig sind und gleichzeitig auch darauf vertrauen, dass du ein Gott von der Wiederherstellung und Versöhnung bist. In deinem Namen, Jesus. Amen. Danke vielmals ein Teil von der GL, wo so auch stellvertretend sind wir so wie eingestanden und versucht das jetzt auch gerade praktisch zu machen. Ich werde zum Schluss kommen, und wirklich euch auch immer wieder, und uns auch immer wieder einladen, sodass wir Buß tun, umkehren, an das Evangelium glauben, Markus 1, 15, so wie es in 2. Korinther 5, 21 steht. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist immer wieder die Einladung. Aber auch, dass wir uns versöhnen mit Menschen. Denn Gott, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und so ist es ohne Einladung. Vielleicht ploppt in dir jetzt etwas auf, wo du merkst, hey, da muss ich heranschauen, da muss ich Buß tun, da muss ich mich entschuldigen gegenüber Gott, aber vielleicht auch gegenüber Menschen. Da ist wirklich auch so die bevorstehende Fastenzeit und heute Morgen einfach eine Möglichkeit, das zu machen, zu beten, zu fasten, umzukehren. Und ich möchte ganz kurz noch etwas sagen zum Fasten, bevor wir nochmal in eine Lobpreiszeit hineingehen. Fasten heisst schlussendlich, dass wir auf etwas verzichten, damit wir Gott mehr Raum geben. Dass wir verzichten und wir sagen, hey, wir wollen uns bewusst mehr Zeit nehmen mit Gott. Das ist ein Ausdruck nach der Sehnsucht nach Gott, der Wunsch nach mehr von ihm in unterschiedlichen Lebensbereichen, mehr Zeit für ihn, mehr Zeit für Gebet, Lobpreis, aber eben auch mehr Zeit für Herren zu hören, für vielleicht genau so persönliche Buß-Umkehrprozesse zu gehen. So kannst du auf irgendetwas verzichten, wo irgendwo ein Zeitfresser ist in deinem Leben. Vielleicht ist es Medienzeitung, Hobby, Netflix, Insta, WhatsApp, YouTube oder was auch immer. Und bewusst sagen, ich verzichte auf etwas, damit ich mehr Zeit für Gebet habe. Du kannst natürlich auch einen Schritt weiter gehen und sagen, du verzichtest auf Nahrung, auf Kaffee, auf Süßigkeiten, auf eine Mahlzeit am Tag, zu Mittag, zu 9 Uhr. Oder kannst du ein Daniel-Fasten machen, dass nur Gemüse oder Wasser Gemüse isst und Wasser trinkst, oder ein Vollfasten, dass du wirklich eine Woche lang auf feste Nahrung verzichtest. Und gerade auch zur Verzicht auf Nahrung bringt, glaube ich, schon etwas Geistliches zum Ausdruck. Es ist wie ein Zeichen, so, hey, Gott ist grösser als meine persönlichen Bedürfnisse. Ein Zeichen von der Abhängigkeit Gottes, also wir brauchen Gott mehr als Nahrung. So wie Jesus sagt in Matthäus 4,4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gott. Oder das kann gerade auch der Verzicht auf Nahrung ganz einen geistlichen Tiefgang entstehen, wo es plötzlich mehr ums Geistliche geht, als um unsere persönlichen, körperlichen Bedürfnisse. Und das Verzicht auf Nahrung macht, weckt eben wie das Geistliche. Ich erlebe das immer so, wenn ich faste und dann wirst du erinnern an all das Essen, merkst du plötzlich, aha, warum verzichte ich auf Essen? Aha, genau aus dem Grund. Ich will mehr Zeit haben für das Gebet, ich will mehr Zeit haben mit Gott. Also so ist, wenn dein Hungergefühl kommt, ist es immer wieder eine Einladung, geistlich für ein Anliegen einzustehen, zu beten, die Zeit zu nehmen. Und das erlebe ich sehr kraftvoll. Und wir wollen euch wirklich einladen, gerade auch vor Ostern, wo bekannt ist schon als Fastenzeit, dass wir ab dem Sonntag, am 29. März, einfach eine Woche vor Ostern fasten. Und ich glaube, es hilft, wenn wir da dazu uns so überlegen, warum mache ich es denn? Was will ich fasten? Es geht nicht einfach darum, dass wir auf Nahrung verzichten, dass wir ein bisschen schöner aussehen und ein bisschen leichter werden, sondern es soll um einen geistlichen Durchbruch wie gehen. Das kann vielleicht sein, ein persönliches Thema in deiner Berufung, ein Buß-Umkehr-Prozess, dass du Jesus-ähnlicher wirst, dass du irgendwie ein Veränderungsbereich hast im Leben, dass du für das persönliches Anliegen einstehst. Es kann sein für ein Thema für die Nächsten, für Menschen in der Familie, für Menschen im Umfeld, vielleicht auch Menschen, wo du sagst, hey, ich will für dich fast und beten, dass sie Jesus kennenlernen dürfen oder dass sie zurück ins Vaterherz Gottes können. Vielleicht ist es ein Thema von der Gemeinde, wo du sagst, hey, das ist wirklich hier ein starker Ort von Gottes Gegenwart soll sein, wo Menschen Gott begegnen, erleben. Aber vielleicht ist es so ein Thema, wo du sagst, hey, dass der Leib Christi in Einheit miteinander unterwegs ist. Das ist sicher etwas, was ich auch auf die Karte schreiben will. Oder der nächste grössere Bereich ist wie das Thema Welt, dass du wie einstehst für die Nöte der Welt, für Frieden in Kriegsgebieten, Ukraine, Iran, Israel, dass du dir spezifisch betest und fastest für genau die Anliegen der Welt, für verfolgte Christen, aber vielleicht auch für die Nöte in der Schweiz, auf der Welt, gegen Einsamkeit, psychische Krankheiten. Und so werden wir dich einfach einladen, vielleicht auch jetzt, in dieser Woche Vorbereitung, wo wir noch haben, das zu prüfen mit Gott. Ist es dran zu fasten? Für was zu fasten? Und sich auch dementsprechend vorzubereiten. Wir werden als Gemeinde nächsten Sonntag um 10.00 Uhr unsere MSD treffen, einfach für das Beten, für das Fasten, für das wie einzuleiten. Und dann jede Woche, jeden Mittag, immer vom 12:30 bis 13:00 werden wir auch in der MSD zusammenkommen, zusammen beten, eine Gebetszeit haben vor einer halben Stunde. Da wird schon die Möglichkeit haben, online dabei zu sein, dass wir ein Zoom eingerichtet haben, dass ihr auch, wenn ihr zu tun arbeitet oder es nicht längt, kurz in die MSD zu kommen, dass wir wie auch so verbunden können sein miteinander und zusammen beten. Und jetzt wollen wir einsteigen in die Anbetung. Jesus, danke, dass du da bist, dass du ein gegenwärtiger Gott bist. Und danke, dass du einfach ein Gott von der Vergebung bist. Dass du uns vergisst, dort, wo wir dir untreu sind worden, wo wir nicht richtig gehandelt, wo wir uns von dir hier abgewendet, wo wir Götzendienst hier betrieben, in unterschiedlichen Bereichen. Danke, dass du uns Vergebung von deinen Sünden gibst, weil du hast gezahlt, weil du ins Kreuz bist gegangen, bist gestorben und wieder auferstanden. Und Gnade hast. Gnade für jeden Einzelnen. Und danke, dass wir das annehmen dürfen. Und danke, dass du jetzt einfach kommst mit deiner Gegenwart. Du
sollst schlussendlich gross gemacht werden. Du sollst verherrlicht werden. Die wollen wir anbeten. Amen.